Danke für diese Einladung, an dem Konzept der radikalen Philosophie weiter schrauben zu können. Ich bin Stefania Maffeis und wissenschaftliche Mitarbeiterin hier im Institut und forsche derzeit zu Hannah Arendt und der transnationalen Ideenzirkulation der Politik zwischen Deutschland und den USA. Und Anlass dieser Einladung war vielleicht auch ein Beitrag, was Frieda in einer Konferenz vom letzten Sommer zur Philosophie in der Globalisierung gehalten hat, zur interkulturellen radikalen Philosophie. Und ich werde mich heute auf den Konzept, was im Buch von 2002-2009 vorliegt, und diesen Beitrag beziehen. Ich fühle mich zunächst wirklich verpflichtet, diese Konzepte radikalen im Sinne von einer an der Wurzel gepackten Philosophie, radikalen herrschaftskritische und herrschaftsüberwindende Philosophie, zutiefst angesprochen. Und besonders ansprechend finde ich den radikal-demokratischen Gestus, der nicht von vornherein die Menschheit in Herrscher und Beherrschten differenziert, um dann überlegt, wie diese Differenz überwunden werden kann und die kritische Position von vornherein in den beherrschten Lager verlegt, sondern wirklich von vornherein von der Gleichheit allen Menschen ausgeht und die Gleichheit, die Gleichberechtigung aller, die sich darauf angesprochen fühlen und können an den Diskussionen teilnehmen, an der Ansatz der radikalen Philosophie mitmachen und diese Gelegenheit in die Hand nehmen können. Und diese radikal-demokratischen Gestung sehe ich in Anlehnung an weiteren Denken der Gleichheit und Freiheit, wie das von Rancière oder Balibar zum Beispiel artikuliert worden. Rancière, der Politik als Gründung eines Dissensus oder vom Dissensus sich gründende Tätigkeit versteht, indem diejenigen, die von der Gesellschaft und einer polizeilichen Vernunft ausgeschlossen werden, ihre Gleichberechtigung zur Teilhaben der politischen Geschehen manifestieren und somit auch die Grenzen der Gesellschaft evident machen, verschieben und verändern. Oder der Konzept der Gleichfreiheit von Balibar, der Ega Liberté, in dem Freiheit als Tätigkeit verstanden wird, die zugleich Gleichheit affirmiert, die Gleichheit aller Menschen als Teilhaber und Bewohner, Mitgestalter einer gemeinsamen Welt. So sehe ich auch in dieser Linie auch Friedas Idee des Palavers als Raum des verflechteten, verflochtenen, verknoteten Debattierens und Argumentierens, an dem alle eingeladen sind und in dem es keine streng gefassten oder exklusiven Regeln der Teilhaben gibt, außer den gemeinsamen Wunsch, Herrschaft zu kritisieren und zu überwinden. Und so sehr ich diesen Anspruch teile und zu praktizieren versuche, dennoch fällt es mir ziemlich schwierig ein, mir vorzustellen, wie dieser Anspruch aktualisiert werden kann. Welche punktuelle Interventionsmöglichkeiten kann radikale Philosophie haben? Welche Orte, an welchen Orte kann radikale Philosophie intervenieren? Und wie können diese Orte und dieser Raum des Palavers auch wirklich besser definiert, begriffen und verstanden werden? Und insbesondere beziehe ich mich auf einige Aussagen, die im Buch häufig vorkommen, die zu diesem Raum der Palaver, den Ansatz der radikalen Philosophie besser beschreiben. Also es gibt irgendwie zunächst die Idee, dass die Ziele der radikalen Philosophie außerhalb des philosophischen Feldes liegen. So fängt auch ungefähr auch das Buch an. Die Ziele der radikalen Philosophie sind nicht im philosophischen Feld, sondern liegen außerhalb, in Politik, Gesellschaft, Ökonomie und so weiter. Gleichzeitig soll das Philosophieren aber nicht verlassen werden, also die Philosophieren im Sinne von argumentativen argumentative Tätigkeit soll nicht verlassen werden in Richtung Literatur, andere Disziplinen, andere Richtungen, sondern sich in Philosophie mit herrschaftsaffirmativen Philosophien auseinandersetzen und diese Kräfte, diese Tendenzen entkräften. Und als zentrale Strategie der radikalen Philosophie definiert Frieda, eine der zentralen Strategien ist die Stellung der Frage nach der Frage gegen den Wahrheitsanspruch der herrschaftsaffirmativen Philosophie. Gilt die Frage nach der Frage zu stellen, und das zwar, ich zitiere, wer stellt unter welchen Bedingungen und mit welchen intellektuellen Mitteln in welcher Weise derartige Orientierungs- und Zusammenhangsfragen, die in einem jeweils topisch gegebenen Horizont als letzte Fragen erscheinen müssen? Also an diesem Punkt greifen meine Bedenken und meine kritische Überlegungen ein, wie dieser Ansatz und diesem Projekt erweitert und vielleicht weiter überlegt werden könnte. Weil von der Teilhabe, also die an dem Diskussionsraum der radikalen Philosophie teilnehmen zu wollen und an solchen teilnehmen zu können, sind natürlich zwei unterschiedliche Angelegenheiten, die nicht konsekutiv ineinander, zueinander in Relation sind. Von der Teilhabe an dem philosophischen, öffentlichen und politischen Diskussionstisch sind traditionell viele Subjekte und Gruppen ausgeschlossen, die nicht als gleiche behandelt werden. Und natürlich beziehe ich mich auf Frauen, insbesondere auf Menschen ohne philosophische und hochschulpolitische Ausbildung, an Menschen anderer nicht-westlichen und nicht-eurozentrischen Traditionen, Sprachen und Kulturen, die nicht nur außerhalb der nationalstaatlichen Grenzen wohnen, sondern auch innerhalb eines selben Kontexten leben, aber auch an Menschen, die andere Formen der gesellschaftlichen Diskriminierung ausgesetzt sind, aufgrund ihrer körperlichen Merkmalen oder sexuellen und identitären Orientierungen, religiösen Glaubens und so weiter. Und die Philosophie, den philosophischen Raum, ist traditionell, und das ist der Punkt, den ich heute besonders betrachten möchte, ist traditionell eurozentrisch und westlich geprägt. Die traditionellen Fragen der Philosophie und auch der radikalen Philosophie sind die Fragen, die überlieferten Fragen der europäischen westlichen Zivilisation, die durch koloniale Herrschaft, durch Ausbeutung Menschen anderer Kolonien, durch die Auslöschung ganzen Traditionen und Sprachen sich etabliert haben. Und seit Beginn der 1990er Jahren mit der Ausbreitung der neoliberalen kapitalistischen Produktionsweisen, mit der Beschleunigung und Entgrenzung der Produktion von Waren, mit der Zunahme von Migrationsbewegungen bei gleichzeitiger Einschränkung des fundamentalen Rechtes auf Bewegungsfreiheit und auf politische Partizipation stellt sich die Frage der Philosophie und des Philosophieren in einer globalisierten Welt in besonderer Prägnanz wieder. Und so versuche ich hier die Frage nach der Frage etwas anders zu reformulieren. Und die lautet, wie kann das Philosophieren als Form der transnationalen radikalen Citizenship gefördert und praktiziert werden, sodass wirklich alle Menschen, die sich darauf angesprochen fühlen und die Herrschaftsverhältnisse, unter denen sie leiden, verstehen, kritisieren und verändern wollen, auch zum Sprechen und Handeln kommen und Gehör finden können. Es gibt also durchaus philosophieinterne Ziele der radikalen Philosophie. Darauf möchte ich noch zurückkommen. Etwas muss auch verändert werden innerhalb der Philosophie, damit dieser radikal-demokratischen Gestus der Einladung aller Menschen, die sich auch gesprochen fühlen, jenseits von Differenzen und Herrschaftsverhältnissen, wirklich auch teilnehmen können. Und so kann auch radikale Philosophie als Form der Citizenship, der politischen Partizipation und der politischen Tätigkeit verstanden werden und aktualisiert werden. Und die Frage ist aber, wie kann ich glaube, das Problem ist wirklich, musste dann dieser Raum der Philosophie besser definiert und präziser formuliert werden, die exklusiven Ausnahmepraktiken müssen genannt werden, und da muss man sich die Möglichkeit geben, die Orte, die Kräfte, die Gruppierungen und Tendenzen der Philosophie genauer zu beobachten und zu lokalisieren, auch durch Rekurs auf anderen Studien aus anderen Disziplinen, aus der Soziologie, Geschichte, Ökonomie und so, und Kulturwissenschaften. Und wenn wir können das philosophische Feld insgesamt und jetzt ganz generell als Zusammenhang alle Institutionen, Gruppierungen und Diskurse beschreiben, die sich selbst als philosophisch verstehen. Also darunter fallen natürlich die Universitätsinstituten, aber auch private Organisationen, Vereine, Magazine, Cafés, Schulen und alle, die sich, und so wird auch von Frieder, glaube ich, im Buch so das Feld der Philosophie wirklich nicht auf Universitätsphilosophie beschränkt, sondern so breit wie möglich betrachtet. Aber diese Orten müssen genauer beobachtet werden, meiner Meinung nach. Wir haben in der Philosophie einige Ansätze, die das ermöglichen, und ich würde gern heute hier drei nennen: das Modell Althusser, das Modell Bourdieu und das Modell Foucault. Nicht zufällig gehören alle drei Modelle einer bestimmten Phase und Tendenz der Theorieproduktion in Frankreich der 1960er, 70er Jahren infolge der 68er Bewegung als Konterpartie einer existenzialistischen und humanwissenschaftlichen strukturalistischen Wissenschaft im Rahmen einer erweiterten Revision des Marxismus um die Frage nach der spezifischen Form der intellektuellen Produktion. Und alle drei Ansätzen gemeinsam ist die Suche nach einer Neuüberlegung der Beziehung zwischen Theorie und Praxis, die auf die Konzipierung einer theoretisch informierten Praxis und einer praxisorientierten Theorie hinzielt. Zunächst das Modell Althusser. Althusser denkt die Philosophie als theoretischer Klassenkampf, als Kampfplatz, in Rekurs auf Kant, in dem die herrschenden Verhältnisse in Ökonomie, Politik und Gesellschaft philosophisch übersetzt werden. Und so versteht Althusser Philosophie als Zusammenhang von unterschiedlichen Determinanten, die einen komplexen Ganzen strukturieren, in dem Ökonomie die letzte Instanz ist, aber nicht die einzige, und in dem sich die unterschiedlichen Verhältnisse und Tendenzen sich widerspiegeln im philosophischen Feld. Es ist, würde ich sagen, eine ziemlich starke strukturalistische Perspektive, die von den Nachfolgern von Althusser versucht wurde, in Anlehnung, Anschluss an diesem Modell zu revidieren. Eine Revision oder Weiterüberlegung ist die von Bourdieu, der bei Althusser auch studiert hat, und die Idee des philosophischen Feldes als relativ autonomes Feld in Beziehung zu anderen gesellschaftlichen Feldern wieder aufnimmt, aber den Akzent auf diese philosophieinterne Logik setzt. Also Philosophie dann konzipiert als Zusammenhang von Argumenten, Gruppierungen und Institutionen, die die bestehende Ordnungen, in denen Philosophie situiert ist, legitimieren oder kritisieren, aber auf eine spezifische und philosophieinterne Art und Weise. Und noch weiter außerhalb einer strukturalistischen Perspektive möchte ich das Modell Foucault nochmal auf das Modell Foucault hinweisen, der wiederum auch bei Althusser studiert hat und den Akzent noch stärker auf die Praktiken, die sozialen Praktiken und den Diskurs, den philosophischen Diskurs gesetzt hat. So ist Philosophie für Foucault als Diskurs konzipiert, und Diskurs ist der Zusammenhang von Institutionen, Personen, Aussagen, Artefakten, Körpern und Materialitäten, die in Auseinandersetzung zueinander Wahrheitseffekte produzieren. Es gibt bei Foucault kein Außen mehr der Philosophie, die sich in die Philosophie einnistet und übersetzt wird, sondern Philosophie selbst ist ein Zusammenhang von diesen verschiedenen Determinanten. Und wenn ich auch diese Modelle weiter als valide betrachte, um immer noch das Problem des Raums des Philosophien besser und genauer zu präzisieren, so gibt es das Problem bei allen diesen Modellen, dass sie von der Existenz eines in sich homogenen nationalstaatlichen philosophischen Felds ausgehen. Und das Problem ist dabei, ich will mit dieser Frage nicht leugnen, dass natürlich Nationalstaaten weiterhin eine entscheidende Rolle spielen bei der Organisation der verschiedenen philosophischen Kontexte und Orte. Und so will ich auch nicht leugnen, dass Nationalstaaten natürlich auch eine der wichtigsten Instanzen bei der Produktion und Reproduktion von Ausschlussmechanismen einwirken. Das Problem aber bei der Fixierung auf einen einheitlichen Raum, die sich oft in der gängigen Sprechweise mit der französischen Philosophie, der englischen Philosophie, der italienischen Philosophie niederschlägt, ist, dass viele Realitäten dann verkannt werden. Es wird verkannt, dass nationalstaatliche natürlich nicht homogen sind, sondern Produkte von kolonialen Politiken und Ökonomien. Und es wird verkannt, dass heutzutage insbesondere auch diese Nationalstaaten und auch die Philosophie maßgeblich von der Erfahrungswelt der Migration geprägt ist. Ich habe das jetzt in den letzten 10 Jahren hier beobachtet. Der Anzahl der Studierende und Forschende aus anderen Welten und aus anderen Sprachen und Nationalitäten ist enorm gestiegen. Aber das wird überhaupt nicht thematisiert in der Philosophie und es wird weiter so getan, als ob wir hier unter einem ganz ethnisch und kulturell homogenen Publikum sprechen würden. Diese Frage ist nicht ursprünglich von der Philosophie eigentlich reflektiert worden, sondern kommt eigentlich aus Ansätzen und Analysen der Cultural und Postcolonial Studies sowie von der Entangled History. Und diese Studien entstanden aus den Dekolonisierungskämpfen und Bürgerrechtsbewegungen der 50er und 60er Jahren, die auch mit der Frage der Erweiterung des Marxismus um das Problem der Rassen-, Nation- und Geschlechterkonflikt erweitert wurden oder neu überlegt wurden. Und aus diesen Studien und Bewegungen entstand der Bewusstsein, dass Nationalstaaten, Nationalitäten und moderne Kulturen Produkte des Kolonialismus sind. Und dass die Philosophie, die wir heute studieren und kennen, eigentlich die moderne Philosophie ab dem 17. Jahrhundert mit einem Höhepunkt in der Aufklärung im 18. und 19. Jahrhundert als Philosophie des weißen Mannes entstanden ist, der sich in Auseinandersetzung, in Abgrenzung von den anderen erfundenen Rassen, die in dieser Zeit überhaupt erst aus europäischen Perspektive entdeckt wurden, sich abtrennen versuchte und sich auch neu konstituierte als philosophisches Subjekt. Und die Konstituierung dieser europäischen Philosophie des weißen Mannes wurde auf Preis einer asymmetrischen Ignoranz und epistemischer Gewalt, wie Spivak das nennt, vollgezogen. Asymmetrische Ignoranz, weil die Traditionen und Sprachen und Kulturen, die man wissen muss, um überhaupt am philosophischen globalen Markt teilnehmen zu können, ist natürlich nicht gleichberechtigt. Also man kann sich nicht erlauben, Kant nicht zu kennen, aber viele andere, die ich selbst auch nicht nennen kann, weil ich sie auch nicht kenne, kann man gänzlich ignorieren, ohne überhaupt Probleme dazu bekommen. Und in diesem Sinne spricht Spivak von einer epistemischen Gewalt. Und etwas vielleicht vereinfachend und altmodisch und etwas mechanistisch spricht Bourdieu von einer imperialistischen Vernunft, von einem Imperialismus der Vernunft. Aber dieser Ausdruck, so einfach und so auch plakativ, wie es auch ist, vielleicht ergibt eine Idee, was eine plastische Idee, was das eigentlich bedeutet, diese Frage nicht zu betrachten. Es gibt seit einigen Jahren und Jahrzehnten Versuche, diese Frage philosophisch zu betrachten, zu bewältigen. Und das eine ein Ansatz ist die interkulturelle Philosophie, die insbesondere bei Franz Wimmerle in Wien etabliert und initiiert wurde und die jetzt auch mit Curricula, Magazine und Instituten auch sich etabliert hat. Das Problem bei einer interkulturellen Philosophie liegt meines Erachtens bei dem Namen selbst, weil der Präfix inter suggeriert immer noch die Existenz von in sich geschlossenen und homogenen Ganzen, die auf irgendeine Art und Weise in Beziehung zueinander kommen, aber es ist die Frage, wie erstens die Frage, wie Zentrum und Peripherie innerhalb einer selben Staaten, aber auch einer selben regionalen Sphäre miteinander verbunden sind, wird ignoriert, so wie auch wird ignoriert, welche Verhältnisse gibt zwischen besonderen Kulturkreisen und transkulturellen Kreisen. Der klassische Einwand an die interkulturellen Philosophie aus der Sicht der postkolonialen Studien ist, dass sie die Fragen der Herrschaftsverhältnisse, der Machtverhältnisse im Kolonialismus ignoriert und dass sie kumulativ und quantitativ denkt. So viele Philosophien wie möglich zu kennen und so viele Sprachen zu kennen und alles inkludieren, ohne sich zu hinterfragen, wie kann eigentlich Philosophie dazu beitragen, eine transnationale Staatsbürgerschaft, Citizenship zu fördern. Und so möchte ich auch kurz auf den Ansatz eingehen, den ich in den letzten Jahren versuche zu praktizieren, am Beispiel von Hannah Arendt, wie ich schon erwähnt habe, und es ist der Ansatz der transnationalen Ideenzirkulation. Das ist auch ein Ansatz aus den Kulturwissenschaften, insbesondere Literaturwissenschaften und Soziologie der Kultur ausgeht. Und hier wird der Standpunkt der Migration von Menschen und Ideen zwischen verschiedenen Ländern und Sprachen übernommen. Der Kultursoziologe Edward Said hat es den Ansatz der Traveling Theories genannt. Es geht um Ideen, die zwischen Ländern, Sprachen, kulturpolitischen Kontexten und Interventionsfeldern transponiert werden und die dazu beitragen, dass bestimmte transnationalen, sozialen, öffentlichen Räume des Philosophierens sich etablieren können oder auch nicht. Es geht um die Frage, was bewirken Ideen, die sich in unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Kontexten bewegen. Ein berühmter Beispiel, den Said aufnimmt, ist den Begriff der Subalterne, den eigentlich Gramsci in Beziehung zu den Nord-Süd- und Land-Stadt-Beziehungen in Italien zu Beginn des 20. Jahrhunderts verwendete, dann von den Bürgerrechtsbewegungen in Indien wieder aufgenommen wurde, in die Universitäten einging und heute als ein Ansatz für die Subaltern Studies gilt. Der Ansatz der Ideenzirkulation hinterfragt die lokalen und transnationalen Bedingungen und Effekte der Übertragung und Transformation von Philosophemen, um ihre Bedeutung und ihre Funktion bei der Gestaltung grenzüberschreitender oder auch eingrenzender philosophischen, politischen Räumen zu bewerten. Im Laufe meiner letzten Studien bin ich mit einigen Vorteilen und Nachteilen dieses Ansatzes konfrontiert worden, die ich kurz zur Diskussion stellen möchte. Der Vorteil eines solchen Ansatzes, den ich jetzt nicht detailliert beschreiben kann, aber kann ich gerne zu anderen Gelegenheiten machen, ist, dass hier wirklich dezidiert der Standpunkt der Migration ausgewählt wird. Es geht darum zu, und das kann auch die spezifischen Fragen, die sich heute auch eine radikale Philosophie stellen sollte, wie beispielsweise die Fragen nach den Menschenrechten, der national-transnationalen Souveränität, der globalen Gerechtigkeit, aus dem Standpunkt der Migration von Ideen und Menschen zu betrachten. Es geht also nicht nur darum, an Begriffen weiter zu schrauben und sie neu zu konzipieren, sondern auch sich darüber bewusst werden, welche politische und philosophische Tätigkeiten im Namen von bestimmten Begriffen und Argumenten eingesetzt und bekämpft werden. Philosophie wird also dadurch als radikal als Tätigkeit verstanden, die zu transnationalen Verflechtungen selbst im negativen und positiven Sinn, also herrschaftskritisch und herrschaftsaffirmativ auch, beiträgt. Und Globalisierung wird dadurch nicht nur ökonomisch verstanden, sondern auch als Prozess der Übertragung und Zirkulation von Philosophien und Kulturen. Die Nachteile oder der Nachteil dieser Ansatz ist und der oft vorgeworfen wird oder angemerkt wird, ist, dass der normative Gehalt in solchen Ansatz geschwächt zu sein scheint. Also dass man sich nicht bestimmte Begriffe auf die Fahne schreibt und sagt, jetzt gehen wir mit diesen Begriffen, sondern dass immer ein selbstreflexiver Moment herrscht, indem man sich fragt, was wird im Namen von bestimmten Begriffen gemacht. Und die Gefahr ist natürlich, dass wenn man das zu sehr deskriptiv, dieser Ansatz betreibt, sich auch als eine ganz affirmative Ideengeschichte verkaufen lassen kann. Also dass man sich jetzt nicht mehr im Klaren ist, warum man eine bestimmte Ideenzirkulation verfolgt und verfolgen soll und nicht anderen. Und diese Gefahr kann natürlich immer vermieden werden oder es ist anstrengend, aber man muss sich immer wieder die selbstreflexive Frage nach der Frage auch stellen. Also warum werden bestimmte Ideenzirkulationen wann betrachtet, um was eigentlich zu sagen oder worum geht es eigentlich bei dieser Ideenzirkulation? Und wenn man diese Frage nach der Frage sich immer wieder stellt, dann kann diese Gefahr einer rein deskriptiven Ideenzirkulation vermieden werden. Aber generell gilt, dass dieser Ansatz kann den allgemeinen Ziel der radikalen Philosophie weiterhelfen oder als Hilfestellung verstanden werden, indem bestimmte Partikularismen oder exklusiven Formen des Argumentierens vermieden werden können und auch den Einsatzraum einer herrschaftskritischen Philosophie erweitert und durch das Prinzip der transnationalen Solidarität bekräftigt werden kann. Vielen Dank. Das war meine Frage.
Ja, vielen Dank, Stefania. Ich denke, da kann ich wirklich sagen, dass das Anliegen der radikalen Philosophie hier aufgegriffen und weiterentwickelt worden ist. Ich will jetzt auch nicht sofort so tun, als ob ich jetzt alle Fragen beantworten könnte. Aber ein paar Punkte, finde ich, ist, glaube ich, noch ein bisschen Dialogbedarf auch zur Klärung. Ich fange an mit der Frage, wie die praktischen Interventionen im Ort und Raum der Philosophie verortet werden können. Und ich glaube, da gibt es noch eine, wie man sagen, ein Zwischenstück, das auszuarbeiten bleibt. Ich denke, es ist völlig richtig, dass man, ich würde immer noch auch sagen, nach Klasse, Rasse, Nation, Geschlecht, Rand- und Peripheriestellung tatsächlich immer auch das Philosophieren von außen betrachten muss. Das habe ich sicherlich in dem Buch Radikale Philosophie zwar, glaube ich, erwähnt, aber nicht betrieben. Es ist aber auch notwendig, auf dem Feld der Philosophie, so wie sie ist, nicht nur dieses zu analysieren, was man natürlich machen muss. Da würde ich verweisen, da habe ich das mal aufgeschrieben, in einem Sammelband, der inzwischen mit Recht vergessen ist, über die Wissenschaftskritik der Studentenbewegung von 1972, also wirklich schon lange her. Da habe ich versucht zu beschreiben, wie sich in Deutschland speziell die Philosophie praktisch als spezielle Disziplin herausgebildet hat. Also das ist ja nicht so, dass es schon zu Kants Zeiten klar war, dass Philosophie eine spezielle Disziplin war. Und Hegel hat noch heftig dagegen gekämpft. Hegel hat im Grunde seine Philosophie noch als Gesamtwissenschaft über die verschiedenen Teilwissenschaften, deren Entstehung er gesehen hat. Also Hegel war da keineswegs naiv und dachte nicht etwa, da gibt es nichts Spezielles, sondern Hegel hat mitgekriegt, dass Ende des 18. Jahrhunderts so diese Herausbildung von Teildisziplinen der politischen Ökonomie, die er zur Kenntnis genommen hat, der historischen Wissenschaft, der Philologien, das hat er zur Kenntnis genommen und hat dann auch mit Eduard Ganz, einem der ersten Vertreter einer solchen sich zur Wissenschaft entwickelnden Rechtswissenschaft, war auch eine der Entwicklungen damals, als Schüler gehabt und sogar mit der Durchführung seiner Vorlesung zur Rechtsphilosophie beauftragt. Also diese Herausbildung der Philosophie als spezielle Disziplin ist spät. Und die ist unterschiedlich. Also du hast das so ein bisschen allgemein besprochen. Ich glaube, man muss hier, hast du ja erwähnt, Frankreich sagen. Weil in Frankreich hat sich dieser Prozess anders dargestellt als, sagen wir mal, in, ja, ich sage bewusst England, weil Schottland und England haben verschiedene Geschichten in der Philosophie, auch gerade im 19. Jahrhundert, oder die USA. In Frankreich ist es tatsächlich dann so gewesen, nach einigen Umbrüchen und nach dem durch das Scheitern der Revolution erzwungenen Scheitern und Marginalisierung der Schule der Ideologen, die gewissermaßen als erste so etwas wie eine wissenssoziologische Wendung der Philosophie, die dann in vielen auch verknüpfbar ist mit dem, was du gerade vorgetragen hast, entwickelt haben. Das wird aber marginalisiert im Zuge der Gegenrevolution und ersetzt durch eine, sagen wir mal, synkretistisch-idealistische Philosophie, die geprägt wird von Leuten wie Victor Cousin, der bei Hegel anknüpft und so etwas wie einen französischen Hintergrundspiritualismus, der die akademische Philosophie beherrscht, definiert hat, auf den sich dann kritisch solche Leute wie Auguste Comte, solche Leute wie die Philosophen, die dann in den 1930er, 1940er Jahren tatsächlich das, was man dann rückblickend den französischen Moment der Philosophie genannt hat, ausgemacht haben. Also auch die Autoren, die du nanntest, gehören ja dazu. Und in Deutschland haben wir eben einen doppelten Moment, denke ich. Wir haben den Moment des deutschen Idealismus, das weiß jeder, das kennt jeder als deutschen Moment der Philosophie. Kant, Hegel, Fichte, Schelling und ein paar sozusagen inzwischen auch diskutierte Leute wie Reinhold oder so. Oder Hamann. Aber das war nicht unmittelbar prägend dafür, wie sich denn in Deutschland die Philosophie als Einzelwissenschaft, als Disziplin herausgebildet hat, sondern da war nach meinen Kenntnissen vor allem prägend der Neukantianismus, also Lange und Cohen und so weiter, die dann gewissermaßen das Hintergrundselbstverständnis der akademischen Philosophie definiert haben. Ich denke, immer noch plastisch erkennbar in dem Gedanken des Philosophikums. Das Philosophikum war eine Prüfung, die jeder Lehrer absolvieren musste, jeder Studienrat, bis in die 1980er Jahre, dann wurde es abgeschafft. Und da war die Idee, dass nicht, wie Hegel das noch gedacht hatte, und wie das in gewissem Sinne in Frankreich geblieben ist, in der Nachfolge von Victor Cousin, die Philosophie als solche den Zusammenhang der vielen einzelnen Wissenschaften von Geschichte und Gesellschaft darstellte und herstellte, sondern sich auf sowas wie ein Minimum und einen Rahmen reduzierte. Die Konzeption hat meines Wissens aus einer extrem reaktionären Position, muss man dazu sagen, Wilhelm Dilthey dazu geliefert. Philosophie nicht als gewissermaßen hegelianische oder andere Zusammenfassung und Weitertreibung der Wissenschaften, sondern als ein relativ formaler und dann auch mit viel Deskription verbundener Rahmen, in dem dann die unterschiedlichen Tätigkeiten von Philosophen als solche klassifiziert und reflektiert werden konnten. Also diese Art von, das haben die Neukantianer auch gemacht, diese Art von Philosophie, die dann sagt, ja, ja, wir entlassen die Einzelwissenschaften in ihre Autonomie. Also als Englischlehrer muss man eben Anglistik richtig studieren und da wollen wir als Philosophen uns nicht einmischen. Aber sie müssen sowas wie das philosophische Minimum in Gestalt des Philosophikums dann verbindlich studieren und darin auch geprüft werden. Das war so der deutsche Weg. Ich will jetzt die anderen Wege nicht auch noch charakterisieren, aber der ist schon deutlich unterschiedlich zum französischen Weg. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, sich klarzumachen, das hast du ja auch angesprochen, was ist eigentlich die Tätigkeit der Philosophen? Also wenn man das so immanent fragt, ja, die schreiben Bücher und die argumentieren und diskutieren darüber, aber so etwas wie das Philosophikum oder eben in Frankreich die Möglichkeit des Agrégé, der eben bis in die 70er Jahre hinein ganz wesentlich Philosophie machen musste, das definiert das dann institutionell konkreter. Das lässt sich dann durchaus mit Bourdieu und zum Teil auch mit Althusser genauer definieren, dass das eben eine Tätigkeit ist, die nicht einfach so Text und Argumente produziert, sondern Text und Argumente produziert in einem institutionellen und herrschaftlichen Kontext und mit bestimmten Funktionen und bestimmten sich aus diesen Funktionen ergebenden Voraussetzungen. Es sind eben nicht alle Fragen zugelassen, um auf die Frage nach der Frage zu kommen, sondern nur bestimmte Fragen gelten als sinnvolle Fragen und manche Fragen gelten als völlig blöde Fragen. Und es gibt ein, glaube ich, Lied aus der Kinderladenbewegung, das heißt, ich glaube, Krippstheater, auch die Fragen stellen, die die anderen stören. Ich glaube, das zitiere ich auch in meinem Buch. Und glaube, dieses genau ist da demgegenüber die Tätigkeit der radikalen Philosophie. Allerdings komme ich damit dann auch zu einem anderen Problem. Ich sehe das ja auch, das Problem des Eurozentrismus, des philosophischen Feldes. Man kann jetzt eine Sache machen und das wäre relativ traditionell, ich kenne das auch aus der marxistischen Tradition, eben deutlich zu machen, dass diese Philosophie eurozentrisch ist. Nicht schwer. So wie man früher deutlich gemacht hat, dass die eben bürgerlich ist. Sozusagen einen klaren Klassenstandpunkt unterstellt. Das bedarf keiner sehr komplizierten Untersuchungen und das Material dafür liegt fast auf der Hand. Der Punkt, der mir allerdings hier dann übersprungen zu sein scheint und da wiederholt gewissermaßen die neuere postmarxistische Kritik, den Fehler der marxistischen, ist, dass man damit noch nicht erfolgreich in das philosophische Feld interveniert hat. Man hat ja den Leuten, die sowieso sagen, das philosophische Feld ist irgendwie problematisch, vergiftet, von europäischen weißen Männern als Bildungsbürgern bevölkert, damit wollen wir nichts zu tun haben. Den Leuten kann man mit einer solchen Beschreibung und auch Kritik tatsächlich etwas bieten. Aber in dem Moment, das wäre jetzt ein Doppeltes, es geht nicht nur um Ideologiekritik. Natürlich alle Leute, die von diesen Gedanken sozusagen besessen sind, die denken, wenn man philosophisch etwas klären will, muss man bei Heidegger erstmal seine Zeit lesen. Und dann ist man überhaupt erst am Eingangstor der gegenwärtigen Philosophie. Ne? Alle Leute, die das denken, die muss man ja auch erreichen. Aber ich glaube, es gibt ein viel gravierenderes Problem, das wäre vernachlässigbar, denn das ist eine Minderheit. Aber es gibt ein viel gravierenderes Problem. Alle Leute, die sich überhaupt grundsätzliche Fragen stellen, und ich glaube, da ist die Anekdote durchaus belegend, die Atomphysiker, die da so Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre in den USA saßen und die Atomspaltung vorangetrieben haben, die ja schon vorher durchgeführt worden war und das sozusagen überlegt haben, was ist das eigentlich, was machen wir eigentlich, was kann man hier denken, die haben sich alle hingesetzt und meines Wissens Spinoza und Platon gelesen. Das heißt, die hatten das Gefühl, in dem Philosophenfeld gibt es irgendwie Instrumente und diese Instrumente muss man aktivieren und versuchen zu nutzen. Natürlich nicht, um dann wirklich die Fragen zu beantworten, aber um überhaupt dahin zu kommen, die Fragen zu stellen, die man dann beantworten muss. Und ich glaube, das steckt noch tiefer drin, nämlich der Gedanke, dass, ich weiß nicht, wer hat das gesagt, also das ist John Maynard Keynes, der hat das bezogen auf Ökonomie gesagt, wenn man sich eben nicht an die sozusagen wissenschaftlich ausgearbeitete Ökonomie hält, die Politiker, die dann irgendwie sich selber Gedanken machen, dann hält man sich eben an die Gedanken von irgendwelchen längst verstorbenen Ökonomen. Und genauso ist es eben auch, abgesunkenes Kulturgut ist dafür der Begriff, wenn man sozusagen mit Bordmitteln einfach so mal versucht, gründlich zu denken, dann kommt man eben auf die Elemente, die eine 2000-jährige Philosophiegeschichte sozusagen in unserer Sprache, in unseren begrifflichen Mitteln, in unseren Traditionen hinterlassen hat. Und es ist immer naiv und problematisch, einfach so sozusagen aus seinem Hinterkopf solche Gedanken aufzurufen und zu benutzen. Das heißt, es gibt die Aufgabe, und die Aufgabe versuche ich eben mit der radikalen Philosophie als solche überhaupt erstmal deutlich zu machen. Es gibt die Aufgabe, dass wir innerhalb des philosophischen Feldes selber die Möglichkeiten finden, wie man das wirksam hinterfragen kann. Natürlich kann man sagen, das ist ja Quatsch. Ne? Also da muss man ja sich dieses ganze Feld antun. Und das ist ja kaum zu schaffen. Ich denke aber, diejenigen, die in meiner Vorlesung über globale Antike dabei waren, was ja schon ein Versuch ist, das sozusagen bearbeitbar zu machen. Wenn man einfach nur die Frage sich stellt, wie haben die philosophiert, was waren die Voraussetzungen, wie haben die ihre Evidenzen produziert und transportiert, dass da ungeheuer viel freigelegt wird. Also die, sagen wir mal, ideologische Deckschicht ist in der Philosophie, würde ich sagen, generell ziemlich dünn. Wenn man anfängt, wirklich an ihr zu kratzen, dann kommen ziemlich schnell signifikante Elemente heraus. Und es geht ja nicht darum, insofern, außerdem ja von dir zitierten praktischen Anliegen, sich zu befreien und eben die Gedanken, die einen daran hindern, zu überwinden, hat man ja nicht als radikaler Philosoph sozusagen eine Philosophie zu verkaufen. Insofern liegen die Ziele wirklich außerhalb der Philosophie. Aber das, was mir treibt, liegt eben innerhalb der Philosophie. Es geht darum, diese Gedankenformen, diese Gedanken, diese Begriffe, die einen beim Denken von Befreiung, bei der Untersuchung der wirklichen Verhältnisse behindern, die zu destruieren. Aber eben nicht einfach sie fallen zu lassen. Weil wenn man sie fallen lässt, dann kommen sie wieder. Dann kommen sie wieder als Undurchdachtes aus dem eigenen Hintergrund. Insofern könnte ich jetzt hier Freud zitieren, der als sozusagen Grundgedanken der psychoanalytischen Therapie einmal formuliert hat, erinnern und durcharbeiten. Genau das ist, glaube ich, gegenüber der Philosophie, so wie sie ist, dazu sage ich gleich noch was, die Aufgabe, die wir als radikale Philosophen immer wieder wahrzunehmen haben. Und natürlich, so ein Buch macht dann irgendwie den Eindruck, da ist das Feld jetzt abgeschritten. Da ist jetzt sozusagen eine systematische Geschlossenheit. Aber das ist natürlich ein falscher Eindruck. Sondern das ist immer wieder nur, und das habe ich mit dieser Metapher des Schwalbennestes versucht zu beschreiben, es ist kein System, sondern ein Schwalbennest, wie jedenfalls nach meinen Berichten, Schwalben, die sozusagen an irgendwelche Mauern in praktisch sozusagen die Fäden anhängen. Na, das ist nicht so wie ein Gebäude, da liegt man in die Grundlage und dann die nächste Etage und dann die nächste Etage, sondern beim Schwalbennest hat man eben eine Reihe von Fäden, Speichelfäden mit Erde, und die werden dann übereinander gelegt. Ich glaube, so solche Kritikvollzüge, bei denen man ja auch immer etwas lernt. Es ist ja nicht nur so, dass man lernt, dass das unbrauchbar ist, sondern man kann die Unbrauchbarkeit, glaube ich, auch nur einsehen und zeigen, indem man zeigt, was sie verdeckt, was eigentlich freizulegen wäre. Also insofern kann ich sagen, ist die Aufgabe der radikalen Philosophie nicht die bloße Denunziation, sondern tatsächlich herauszufinden, was hat denn die Philosophen dabei umgetrieben, die Sachen so zu verdrehen, wie sie sie verdreht haben. Also mein klassisches Beispiel ist immer noch Platon, der ja immerhin in der Antike ein starkes Stück, einen Sklaven als jemanden zeigt, der in der Lage ist, den Satz des Pythagoras zu beweisen, also tatsächlich Vernunft zu praktizieren. Natürlich kann man sagen, das ist alles ganz schräg, weil Sokrates legt ihm das in der Gesprächsführung praktisch in den Mund. Aber es ist ja trotzdem so, dass Platon diesen Anspruch hat. Ein Sklave wird hier als vernünftiger Mensch vorgeführt. Das ist ziemlich radikal. Wahrscheinlich war es Antiphon von Elis, wahrscheinlich, weiß ich nicht genau, weil es gibt da, die Nachrichtenlagen sehr schwierig, der Ähnliches für eine Frau betont hat, nämlich die attraktive Sklavin, die dem Thales anspricht, weil er schon wieder nicht mehr sieht, was ihm vor Füßen ist und in den Brunnen fällt. Und also insofern ist es auch nicht so, dass Frauen in der Philosophiegeschichte gar nicht vorkommen, sondern an diesen Anfängen, wo ich mich ein bisschen besser auskenne, habe ich doch schon eine Reihe von Punkten gefunden, wo diese ausgeschlossenen Frauen, die ausgeschlossenen Sklaven tatsächlich vorkommen. Wobei allerdings, und das ist dann immer wieder das, was radikale Philosophie zu bearbeiten hat, Platon bekanntlich ja kein freiheitlicher Philosoph ist, sondern Anfang mit der gleichen Freiheit aller am vernünftigen Debatten teilzunehmen, kommt er dann ziemlich rasch zu Hierarchien, zu der Notwendigkeit, sich gegenüber den besonders Vernünftigen, die in der Lage sind, die Prinzipien zu erkennen und so weiter und so fort, zu unterwerfen. Also er beginnt mit der Frage, was können wir einfach nur aus der zwingenden Kraft des Argumentes als vernünftige Menschen, und ich meine bei Platon die Otima als Frau spielt ja eine durchaus tragende Rolle. Das ist also auch bei Platon nicht so, dass die Frauen aus dem vernünftigen Diskurs ausgeschlossen sind. Das ist später. Aber bei Platon ist das ganz klar. Sklaven kommen vor als vernünftige Diskurssubjekte. Frauen kommen vor als vernünftige Diskurssubjekte. Aber das Ergebnis des Diskurses ist dann die Notwendigkeit von Herrschaft von Menschen über Menschen und die Notwendigkeit, sich speziellen Menschen, nämlich den Philosophen, die platonisch argumentieren, zu unterwerfen. Also diese Art von Analyse, glaube ich, die kann man in Philosophie, in der Philosophiegeschichte auch immer wieder machen. Also auch, wir haben das in der Spätantike, finde ich, fand ich eine richtige Entdeckung, das ist in der Literatur so nicht zu finden, bei Plotin herausgearbeitet. Wie da, und der ist nur wirklich sozusagen ein Finsterling in der Philosophiegeschichte, wie da aber am Anfang steht, die selbstproduzierte Evidenz im Dialog der Teilnehmer. Und zwar im freien Dialog der Teilnehmer. Das wird dann zwar letzten Endes in die Einsicht, in das Überseiende und ähnliche und natürlich dann auch Unterwerfung umgedichtet. Aber am Anfang steht, dass man eben im offenen, freien Dialog und dergleichen sich auf den Weg macht, diese Evidenzen zu produzieren. Und ich glaube, vergleichbare Untersuchungen, wenn man die an anderen Stellen der Philosophiegeschichte ansetzen würde, die scholastischen Beweise sind, glaube ich, ein weiteres Kapitel. Auch die Hegelsche Dialektik, also da ließen sich schon Beispiele finden, wie immer wieder diese eigentümliche Figur. Man geht davon aus, dass alle und jeder in gleicher Weise zum Teilnahmen am Diskurs, am Argumentieren aufgerufen ist und irgendwie sind die nächsten Schritte so, dass der Diskurs dann eben zum Diskurs einer herrschenden Elite wird, zum Diskurs dessen herausgehobener und gewissermaßen bevollmächtigter Vertreter der jeweilige Philosoph ist. Und wenn man das sozusagen, dieses Muster immer wieder findet, dann denke ich, ist es auch ein Argument, was gewissermaßen ein Brückenglied bilden kann zwischen dem der notwendigen externen Distanzierung und der inneren Subversion. Und ich würde sofort zugeben, dass die radikale Philosophie sich ganz stark auf das Geschäft der inneren Subversion wirft und in der Sache der externen Distanzierung der historischen Analyse, also etwa das, was ich vorhin gesagt habe, wie die Philosophie als Disziplin entsteht, das ist in der radikalen Philosophie nicht behandelt. Das ist ein Verhältnis, da hast du völlig recht, das ich noch weiter reflektieren muss. Ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit. Oh ja. Deswegen würde ich jetzt zweitens den Gedanken der radikalen Citizenship in ihrer Transnationalität nochmal ansprechen wollen. Den finde ich wirklich sehr produktiv und hilfreich. Ich würde da allerdings gleichzeitig, du hast es implizit auch getan, darauf verweisen, dass die Geschichten der Philosophie, man könnte sagen außerhalb Frankreichs, im 20. Jahrhundert ja gar nicht so ungestört national gewesen sind. Also der Wiener Kreis in Österreich migriert in die USA und hat noch einen zweiten Schwerpunkt in Berlin, aber der muss auch migrieren. Die Frankfurter Schule migriert in die USA, nachdem sie erstmal in der Schweiz, in den Niederlanden und in England gewesen waren. Also diese Erfahrung der Philosophen als Migranten, als Immigranten, ist für die Geschichte der Philosophie im 20. Jahrhundert ein ganz wesentliches Element. Und also das ist, glaube ich, ein Punkt, den man mitdenken muss. Im 20. Jahrhundert ist sozusagen speziell in dem, was ich in der radikalen Philosophie, glaube ich, auch schon als Nacht des 20., als die Nacht des 20. Jahrhunderts bezeichne, also die Zeit, in der Adorno und Horkheimer angefangen haben, die Dialektik der Aufklärung zu schreiben, so zwischen 39 und Herbst 1941, Sommer 1939 und Herbst 1941, als es so aussah, muss man ja immer noch in Erinnerung rufen, als ob die Nazis den Krieg gewonnen hätten, Nazi-Deutschland den Krieg gewonnen hätte. Und noch nicht klar war, dass Stalin reingezwungen würde in den Krieg und die USA sich am Krieg beteiligen würde. Und da gab es eine Zeit, da war es wirklich zappenduster, da war die Frage eigentlich nur, wie lange hält Großbritannien noch aus. In dieser Situation ist eben wirklich deutlich geworden, dass die Art von Philosophie, die bis dahin betrieben worden war, eigentlich nicht mehr tragfähig ist. Das hat nun in Deutschland eine ganz spezielle, schreckliche Geschichte, und zwar eine doppelte. In Westdeutschland die Geschichte, die ich sozusagen zu meiner Verblüffung beim Recherchieren über Walter Bröker gefunden habe, dass der Aufsätze, die er 1940 und 41 und 43 publiziert hat, 1946, 47, 48 nochmal publiziert. Und zwar unverändert, aber ohne Angabe der Erstpublikation. Und da ist er nicht der Einzige. Eine ganze Generation von Philosophen, die gewissermaßen die westdeutsche Nachkriegsphilosophie definiert haben, hat unter den Nazis avancierte und schulbildende philosophische Positionen vertreten und haben die dann nach dem Intermezzo 45, 47 wieder vorgehoben und weitergemacht, als ob nichts passiert wäre. Die Figur Martin Heideggers ist hier sozusagen dann von besonderem Interesse. Aber das ist jetzt kein Einzelfall, sondern das ist eine ganz breite Geschichte. Und man muss auch sagen, Leute wie Erich Rothacker, bei dem immerhin Habermas promoviert hat und bei dem auch Habermas im Oberseminar gesessen hat, gehören auch zu dieser Geschichte. Also führende Nazi-Philosophen gewesen zu sein und dann führende Philosophen Westdeutschland. Wobei ich nicht sage, dass sie dann genau dasselbe gemacht haben, sondern die haben das schon umgestellt auf die neue Situation hin. Und ich denke, das hat dann vielleicht auch in Deutschland die Sensibilität befördert, zumal es eben die zweite Geschichte gab, worüber ich dir nichts erzählen muss, nämlich die Geschichte, dass in der DDR ja auch der Anspruch gemacht wurde, wir sind die eigentliche Fortsetzung des deutschen Moments der Philosophie, das aber mit einer meistens ziemlich brutal, manchmal auch subtilen Vereinnahmung durch den philosophischen Stalinismus verknüpft war und daran gebunden war. Man konnte in der DDR nicht Philosoph sein, ohne sich mit dem theoretischen Stalinismus zumindest zu arrangieren. Dass die Philosophie in der DDR vielgestaltiger war, als nur zu sagen, das war theoretischer Stalinismus, das halte ich für klar. Aber diese Prägung war leider maßgeblich und hat dann auch dazu geführt, dass diese Philosophie dann gewissermaßen aus dem Gedächtnis ausradiert werden konnte, wie das dann nach der Wende geschehen ist, wenn nicht ein paar Menschen sich daran gemacht hätten, das kritisch aufzuarbeiten. Also da verweise ich auf die Arbeit von Stefania, weil die da wirklich erschließt, wie widersprüchlich, aber eben auch wie begrenzt und historisch determiniert diese Philosophie gewesen ist. Wir sagen, gerade die deutsche Geschichte mit ihrer Immigrationsgeschichte, ich meine, Marcuse ist ja auch in den USA geblieben, es ist ja nicht so, dass die komplett integriert sind und komplett renoviert sind, sondern die hat sowohl der Wiener Kreis als auch die Frankfurter Schule haben innerhalb der Philosophie der USA oder innerhalb der Kulturwissenschaften der USA, weil das ist disziplinär unterschiedlich, der Wiener Kreis eher in der Philosophie, die Frankfurter eher in den Philologien, in den Kunst- und Kulturwissenschaften, wirkliche Spuren hinterlassen. Und da gibt es so etwas wie einen transnationalen Transfer. Und ich denke, das ist dann so wichtig geworden, dass ich dazu neigen würde, zu denken und zu sagen, dass, sagen wir mal, ab den 90er Jahren wir das nicht mehr mit wirklich nationalen Philosophien zu tun haben. Ich meine, du hast darauf hingewiesen, dass in Deutschland jetzt inzwischen ganz viele junge Menschen aus anderen Ländern bei uns Philosophie studieren, promovieren, vielleicht zurückgehen, vielleicht auch hier bleiben. Ich kann das noch so ein bisschen von der Generation meiner Lehrer sagen, um da Philosoph in Westdeutschland zu werden, musste man jedenfalls mal in den USA gewesen sein. Und viele, auch hier am Institut, haben dann gewissermaßen zwischen Deutschland, den USA oder Lateinamerika existiert als Philosoph. Das heißt, die westdeutsche und auch die DDR, also ostdeutsche Philosophie, haben sich auch in anderer Weise international und transnational eingeordnet und das auch ganz bewusst betrieben, auch als Reaktion auf die Misere der deutschen Philosophie. Denn dass die in den 50er Jahren in einer tiefen Misere steckte, und zwar in unterschiedlicher Weise auf beiden Seiten, das, glaube ich, lässt sich nicht übersehen. Ich denke, es gibt noch einen dritten Komplex, den ich jetzt improvisiert ansprechen möchte. Das ist in der Tat nochmal der Komplex der kolonialistischen Prägung. Ich glaube, da würde ich auch sagen, weiß ich nicht noch, und das sieht man auch mal im Band Radikale Philosophie an. Aber es gibt inzwischen da durchaus, denke ich, eine Debatte, die es möglich macht, auch hier dieses Zwischenstück zu entwickeln. Bezogen auf Indien sitzt da meines Wissens der Urs Lindner dran. Tatsächlich die indische Philosophie, die eben auch mehr ist als bloß ein sozusagen kolonialistisches Exportprodukt, sondern die eben auch eine Anverwandlung und Reaktivierung indischer Traditionen in dem Zusammenhang, Neuaneignung der eigenen Tradition darstellt. Und eigentlich geradezu, so wie ich das verstanden habe, aus dieser Position vom Rande her Positionen einer, ich nenne es mal globalen Philosophie, um das von der interkulturellen Philosophie, wo ich die Kritik auch teile. Die interkulturelle Philosophie ist besonders defizitär, wenn es um Herrschaftsbezüge geht. Die tut gewissermaßen so, als ob am Philosophieren kein Problem wäre. Und dass am Philosophieren eben genau dieses Problem ist, dass zum einen jeder und jeder selber denken und argumentieren muss, zum anderen, um das dann aber wirklich erfolgreich auf dem Felde der Philosophie tun zu können, man ein enormes traditionelles und mehr oder minder eurozentrisch vergiftetes kulturelles Kapital braucht, sodass Philosophie es ganz einfach ist, irgendwelche Fragen zu stellen. Das ist nicht schwierig. Aber Fragen zu stellen, von denen die Kollegen sagen, die muss man aber auch ernst nehmen. Da muss man richtig Arbeit investieren und da muss man im Grunde sich kulturelles Kapital angeeignet haben, um das überhaupt zu können. Und dieser Widerspruch, und dieser Widerspruch ist, glaube ich, in der Praxis jedes Instituts für Philosophie in seinem Umgang mit Studierenden zu beobachten. Die Studierenden kommen ja, das ist ja, wird ja immer gesagt, ja, sie denken ja, sie wüssten, was sie hier treiben sollen. Sie denken, sie wissen, was es ist zu philosophieren. Und genau diese Evidenz, dass sie das schon wüssten, wird ihnen ausgetrieben. Es wird ihnen klar gemacht, wirklich zu philosophieren, das heißt, die Fragen zu stellen, die im Feld der Philosophie einfach als Fragen ernst genommen werden, das setzt eben ein umfängliches Studium voraus. Und das muss man überhaupt erst mal lernen, das muss man sich aneignen. Und radikale Philosophie könnte man von hier aus auch als das Projekt beschreiben, denen allen zu sagen, ja, ihr wisst, was Philosophie ist. Und ihr lasst euch nicht entmutigen, einzufordern, dass die Fragen, die ihr habt, natürlich müssen sie bearbeitet werden. Natürlich müssen sie artikuliert werden. Aber man muss sie nicht fallen lassen, sondern muss herausfinden, wie kann man sie sinnvoll, bearbeitbar, diskutierbar stellen. Und ich glaube, das Problem ist immer noch, dass unsere Institute für Philosophie so gestrickt sind. Insofern würde ich auch, wenn ich das auch nicht so laut sagen darf, immer noch sagen, die Kollegen betreiben affirmative Philosophie, dass die Evidenz des eigenen Treibens so gefasst wird, dass deswegen alle, die was anderes treiben wollen, das eben lernen müssen, sich dem zu fügen. Und genau dieses sich fügen, das sollte gelehrt werden, sich zu verweigern. Dann, glaube ich, haben Philosophierende auch die Chance, tatsächlich Philosophieren auf der Höhe der gegenwärtigen Zeit zu betreiben. Denn das, glaube ich, ist einfach so. Eine globale Philosophie, wie sie sich eben noch entwickelt hat. Und wenn man sich die Berufschancen und Berufsperspektiven von Kolleginnen anguckt, dann ist das nur in Deutschland ganz schwierig. Wenn man Europa und wenn wir, sagen wir mal, auch noch Australien, Neuseeland und Neuguinea ins Auge fasst, dann gibt es schon eher Möglichkeiten. Natürlich, Lateinamerika gibt es Möglichkeiten. Es gibt auch in den USA Möglichkeiten. Wenn man also wirklich bewusst diese transnationale Perspektive auch der philosophischen Professionalität ins Auge fasst, glaube ich, dann hat man eine Chance, radikale Philosophie nicht nur konzeptionell einzufordern, sondern auch tatsächlich professionell und produktiv zu betreiben. Ja, ich glaube, das waren jetzt die spontanen Reaktionen, die ich anbieten kann. Vielleicht noch etwas zu dem Spannungsverhältnis, was du mit Recht angemerkt hast, zwischen normativen Einfordern und analytischen Beschreiben. Also ich glaube, dazwischen liegt noch etwas, was ich als, und da kann man glaube ich durchaus an Althusser, Bourdieu und Foucault anknüpfen, als diskursive Mechanismen beschreiben würde, die nämlich erklären, warum bestimmte Evidenzen sich einstellen. Warum es so evident ist, zu glauben, dass unser Denken letzten Endes von den Leitideen bestimmt wird, die wir unserem Denken zugrunde legen. Und insofern letztlich ein freier Akt des freien Geistes ist. Und zwar immer schon. Was ich für falsch halte. Unser Denken ist zunächst einmal der Versuch, uns überhaupt erst herauszuarbeiten aus dem, was in uns denkt. Und überhaupt erst einmal ein Verhältnis dazu zu gewinnen. Und ich meine, da ist das Klassische, dass man eben philosophische Texte liest und kritisch und kritisiert. Aber Das müssen nicht historische philosophische Texte sein. Also ich selber neige ja auch dazu, dann im Zweifel auf historische Texte zurückzugreifen. Aber angesichts der Lage der Philosophie weltweit ist das nicht so plausibel. Weil die Mehrzahl, das ist eine Statistik, die ich mir mal gemerkt habe, die ist inzwischen etwas apokryph, weil die Mehrzahl der Philosophen, die es in der Weltgeschichte gegeben hat, leben jetzt. Ich glaube, das ist Größenordnung, wie es jedenfalls immer noch ist. Und das heißt, diese historische Perspektive, die wir gerade an deutschen Instituten so stark haben, ist problematisch. Natürlich wissen wir nicht, was jetzt in Beijing oder in Buenos Aires an Interessanten philosophiert wird. Schon in Toronto wissen wir nur das eine oder andere. Also ich nenne Toronto, weil da sozusagen ein Nest kritischer Denker existiert, mit denen wir hier auch Kontakt haben. Und von da aus ist eben die große Frage, wie wir zu einem Bedenken, Durchdenken, kritisches Aufarbeiten des gegenwärtigen Philosophierens kommen können. Wie wir über diese historischen Bezüge, die natürlich praktisch sind, weil Platon kennen Sie auch in Buenos Aires oder in Beijing oder in Taiwan. Also das ist gewissermaßen die Philosophiegeschichte, insbesondere die Klassiker, sind eben auch immer sowas wie gemeinsame Währung. Ja, da kann man sich, selbst analytische Philosophen werden das eine oder andere von Platon oder von Aristoteles kennen. Und wenn nicht, dann kennen sie wenigstens Wittgenstein. Also da gibt es schon ein paar Klassiker, auf die man sich dann gemeinsam beziehen kann. Aber man sollte nicht die historistische Fallacy begehen, zu glauben, dass die gegenwärtige Philosophie gewissermaßen der kontinuistische Ausfluss der philosophischen Tradition ist. Da gibt es eine schöne Lesefrucht, finde ich, eine schöne Differenz zwischen Hans-Georg Gadamer und Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey sagt, ja, die philosophische Tradition müssen wir aufarbeiten, aber er ist sich bewusst, ganz viel Philosophie findet auch gegenwärtig statt und mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und bei Gadamer wird tatsächlich Philosophieren reduziert auf das Aufnehmen und sich einreihen. Ich glaube, der Begriff sich einreihen kommt da wirklich vor, was ja eine militärische Metapher ist, in die Tradition. Und genau das, denke ich, muss man, auch wenn das eher unpraktisch ist und schwierig zu machen, tatsächlich überwinden. Also ich habe das jetzt dadurch versucht aufzugreifen, dass ich jetzt im Sommersemester jeweils mich mit gegenwärtiger Philosophie befassen will. Dafür ist jetzt diese Vorlesung über radikale Philosophie gewissermaßen die Einleitung. Und im Wintersemester fortsetze mein Projekt der Aufarbeitung der Philosophie und des Philosophierens in der globalen Antike. Was genau ich nächsten Sommer machen werde, weiß ich noch nicht. Ich bin darüber am Diskutieren, gegenwärtige politische Philosophie aufzuarbeiten, weil da hat sich in den letzten 30 Jahren, was so ungefähr die Gegenwart ist, im üblichen Sprachgebrauch sehr viel getan. Und das aufzuarbeiten wäre sinnvoll und würde das Anliegen und die Tätigkeit radikaler Philosophie ganz erheblich voranbringen können. Ja, ich glaube, das ist das, was mir jetzt spontan zu dem, was du gesagt hast, einfällt. Wenn du noch replizieren möchtest, bist du herzlich eingeladen. Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Ja. Ja, danke für die interessanten, spannenden Anmerkungen. Und ich sehe eigentlich nicht jetzt einen Dissens, sondern nehme als Einladung, um da weiter an den Dialog zu schrauben und zu arbeiten. Trotzdem bleibe ich dabei, es bleibt bei mir dieses Unverständnis darüber, was am Anfang, was du am Anfang angesprochen hast. Also, oder es ist trotzdem schwierig, diese Perspektive so aufzunehmen, dass man in der Philosophie, also die Philosophie praktisch, so wie du das jetzt beschrieben hast, praktisch als Zusammenhang, als Textkorpus. So, es ist ein Textkorpus und an diesen vasten und maßlosen Textkorpus kann man zugreifen und da, das finde ich wirklich sehr anziehend und entspannend, und da diese ideologische Wand auskratzen und dann gucken, was da eigentlich für Ansätze der radikalen Philosophie immer schon da gewesen sind, aber in welchen Art und Weise sich dann in einer herrschaftsaffirmativen Philosophie umgewandt hat, das finde ich durchaus plausibel und spannend, und als fast könnte man das als philosophische Tätigkeit noch besser definieren oder wirklich auch damit offensiv weiterzuarbeiten. Es bleibt aber die Tatsache, und da liegen wir eigentlich eher, glaube ich, sehr ähnlich, dass es die Frage nicht gelöst wird, warum gibt es bestimmte Texte und nicht andere in diesem Textkorpus Philosophie? Warum wenden wir uns an Plotin und nicht an anderen Texten? Welche anderen Texte nicht, überhaupt nicht in diesem klassischen Textkorpus angekommen sind? Und um diese Frage zu beantworten, zu stellen, reicht es leider nicht, da sich zu da zu bleiben an dem, was da ist, weil man muss die Frage stellen, was da nicht ist und warum es nicht da ist. Und das ist ein Aspekt, und das andere ist natürlich, das ist die Frage wieder auch nicht gelöst sind, natürlich hat Plato auch über Frauen und Sklaven geredet, aber die sind nicht als philosophische Subjekte dann bis heute oder bis vor 40 Jahren anerkannt worden. Und das ist natürlich auch die, deswegen habe ich so insistiert, dass die der Standpunkt eingenommen wird. Und das heißt nicht, dass tatsächlich nur die Beherrschten dann philosophieren können. Oder es heißt jetzt nicht so einen naiven, Glauben, dass nur die Subalterne jetzt philosophieren können. Aber es ist ein selbstgewählter Ort. Es ist eine selbstgewählte Perspektive, den durchaus weiße deutsche Männer einnehmen können, aber es ist die Perspektive der Migration und der Beherrschten. Und da vielleicht kann es helfen, um diese Lücke zu füllen oder überhaupt erstmal zu registrieren und an anderen Texten, an anderen Traditionen auch anzuknüpfen. Aber ich teile trotzdem so diese, und werde dann nachdenken und weiterarbeiten, dass um philosophisch erfolgsam intervenieren zu können, erfolgreich intervenieren zu können, muss man sich natürlich mit den Texten der Philosophie beschäftigen und daran arbeiten und nicht diese Außenperspektive wählen. Das ist auch das, was ich die ganze Zeit versuche, und deswegen so die Sache der Ideenzirkulation kann helfen, weil man nimmt auch diese Ideen ernst und wahr, aber untersucht, unter welchen Bedingungen sie überhaupt zu solche anerkannt wurden und in die Tradition eingegangen sind.
Danke. Da würde ich gerne noch was replizieren, und zwar genau das, also dieser Textkorpus, das ist eine wesentliche Aufgabe, sich auch die Frage zu stellen, warum ist was aus ihm ausgeschlossen? In der globalen Antike hatten wir das Problem mit Demokrit, den wir inzwischen so einigermaßen rekonstruieren können. Aber wir haben auch solche Probleme wie den Rhetor Isokrates, der nach dem selbstgewählten Anspruch Philosophia betrieben hat. Oder die Sophisten, die ja auch aus der Philosophie ausgegrenzt werden. Und diese Ausgrenzung, also auch in der arabischen Philosophie, die ist ja nicht ausgegrenzt, sondern vergessen und verdrängt worden, da gibt es tatsächlich gewissermaßen philosophiegeschichtlichen Stoff, an dem man das exemplarisch diskutieren kann. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und natürlich, da haben ja inzwischen auch Philosophinnen dran gearbeitet, gibt es eben auch in der Geschichte der Philosophie Philosophinnen. Also nicht nur die Diotima als literarische Figur, die bei Platon durchaus ein philosophisches Subjekt ist, sondern eben auch wirkliche Philosophinnen. Schon in der Generation der Sokratiker gibt es Philosophinnen und dann nochmal in der Generation der spätplatonischen oder eher besser plotinistischen Philosophie. Auch dort treten Philosophinnen aus und das hat man dann auch sozusagen, diese Exklusion hat man eben auch bearbeitet und muss man auch bearbeiten. Ein zweiter Punkt, du hast das implizit angesprochen, das ist ja ein riesiges Gebiet. Und wenn ich jetzt anfange zu sagen, wie man noch alles wieder inkludieren muss, die exkludiert worden sind, dann wird es ja nur noch mehr. Das klingt ja so, als ob man sich vornimmt, das Unmögliche zu machen. Da gibt es aber, glaube ich, das habe ich vielleicht noch nicht deutlich genug gemacht, eine sehr schöne Bemerkung von Louis Althusser, die er auch gelegentlich in depressiven Momenten so formuliert hat, er sei ja überhaupt nur ein Angeber. Er hätte das ja alles gar nicht gelesen, das so bestimmt. Aber er macht deutlich, und das finde ich so eine schöne Metapher, die auch, meine ich, von meiner eigenen Erfahrung gedeckt wird. Man muss ja nun nicht bei Platon alles bearbeiten, sondern man kann an platonischen Dialogen sowas wie Probebohrungen machen, wo man eben bestimmte zentrale Argumentationen herausarbeitet und eben genau diesen Umschlag von der Vernünftigkeit aller zur Vernünftigkeit der Philosophen und der Notwendigkeit, dass alle sich den Philosophen unterwerfen. Diesen Umschlag, den kann man in der Politeia etwa herausarbeiten. Also diese Art von Probebohrung machen es dann nicht erforderlich, dass man gleichzeitig noch eine enzyklopädische Darstellung der platonischen Philosophie leistet. Das kriegt man nicht hin, man kann das sozusagen dann beziehen und einordnen, das wird man müssen, und man kann nicht nur die Probebohrung vorzeigen, aber es ist in der Philosophie immer wieder möglich, an zentralen Punkten, und ich finde, wir haben das zu Plotin ganz gut hingekriegt, deutlich zu machen, dass hier eine solche Praxis der Selbstunterwerfung als Vorstufe der Unterwerfung anderer in den philosophischen Texten selber ausfindig zu machen ist. Und das ist natürlich für mich viel interessanter, als was die sonst noch so erzählen. Und das entlastet auch, weil man muss dann nicht alles analysieren, sondern gezielt analysieren, wie Philosophieren diese affirmative Funktion im Ausgang immer von einer kritischen Fragestellung, und in dem Sinne gibt es ja keine unkritische Philosophie, die das immer wieder umschlägt. Und ich glaube, das ist also dieser Gedanke der Probebohrung, den sollte man noch stärker in den Vordergrund stellen, weil damit wird dann auch deutlich, dass das zu leisten ist, dass das nicht nötig ist jetzt. Das werden in befreiten Gesellschaften unsere Urenkel sicherlich tun, alle diese Geschichte einschließlich selbstverständlich der indischen Philosophie, der chinesischen Philosophie, das habe ich im Wintersemester vor, die ja auch in gewissem Sinne ausgeschlossen worden ist und die auch was anderes sind. Es geht mir jetzt nicht darum, Konfuzius oder die frühen indischen Logiker für die europäische Philosophie zu reklamieren, was jetzt auch schon ein Schritt wäre. Also es geht mir eher auch darum, herauszufinden, dass die eine andere Art von philosophischer Tätigkeit erfunden haben. Ja, also, und dann eben sich auch zu fragen, was ist das für eine philosophische Tätigkeit? Was hat die für eine Funktion gehabt? Was hat die für Effekte produziert? Und natürlich unter der Voraussetzung dann erst, was kann man heute für heutige philosophische Praxis, philosophische Tätigkeit daraus lernen? Wobei vielleicht der paradoxeste Gedanke der radikalen Philosophie der ist, dass man durch all diese Anstrengungen es nicht erreicht, die Philosophie zu verlassen, sondern man ist dann immer wieder ganz tief drin. Ich habe das in einem Buch finde ich immer noch schöne Metapher gefasst, von dem Frosch, der in die Milchflasche gefallen war. und zu ertrinken droht. Und er hat eben wirklich so lange gestrampelt, bis die Milch zu Butter wurde und er rausspringen konnte. Und ich denke, der radikale Philosoph, wenn ich ihn sozusagen verkörpern darf, sollte sich als ein solcher Frosch in der Milchflasche verhalten.
Sie machen uns ja noch Mut.
Ja, wir sind jetzt 5 Minuten vor der Zeit, aber ich danke Stefan ja ganz herzlich für Ihr Input.